Im Missionsvortrag haben wir von Herzstücken geredet. Die Elemente, die absolut dringend notwendig sind für die Predigerausbildung, für die Missionsarbeit, diese unverzichtbaren Komponente. Wenn diese Herzstücke vernachlässigt werden, dann ist es schlimm. Wie ist das mit unserem christlichen Glauben? Gibt es da auch so Herzstücke, so Elemente, wenn die fehlen, dann kracht das Ganze irgendwie zusammen? Ganz bestimmt. Da gibt es auch Herzstücke. Wir werden ja so leicht abgelenkt von so vielen Meinungen und Prinzipien und Aktivitäten, auch ein christlicher Aktivismus, der uns manchmal abtreibt von dem, was wirklich zentral und wichtig ist in unserem Glauben an Jesus. Und ich würde euch gerne so ein Herzstück oder so ein Doppelherzstück präsentieren, das relevant ist für unseren Glauben. Das mag vielleicht ein bisschen simplistisch klingen, ein bisschen einfach, ein bisschen oberflächlich, aber genau daher kommt der grundlegende Wert dieses Herzstücks. Dieses Herzstück oder diese beiden Herzstücke, die zusammenpassen, die kann man in dem folgenden Ausspruch so formulieren, und der stammt nicht von mir. Es gibt einen Gott. Ich bin es nicht. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Simpel? Das werden wir gleich sehen, ob es so simpel ist, so wie es klingt. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Wenn Menschen aus verschiedenen Religionen von ihrem Gott reden, meinen sie meistens ein lebendiges Wesen, was in seinen Eigenschaften allüberragend ist. Also über allen erhaben, allmächtig, allwissend, ewig, perfekt. Auch als Christen glauben wir an solch einen Gott. Und wir glauben, dass unser Gott der einzige und wahre ist. Es gibt einen Gott. Und ich bin es nicht, aber der am meisten verehrte Götze, der am meisten verehrte falsche Gott, hat den Namen Ego. Nicht Egon, Ego. Aus dem Lateinischen für das Ich, das Selbst, das Ego. Selbst für Christen ist es schwer, dem wahren Gott wirklich zu dienen, weil wir doch oft viel lieber uns selbst dienen, unserem Ego, unserem Ich. Auch wir Christen sind oft egozentrisch. Das heißt, mein Ego, mein Ich, das ist im Zentrum, mein Leben rotiert um mich herum. Ich bin die wichtigste Person, ich bin die höchste Autorität in meinem Leben, ich habe das Sagen. Ego. Ein krasses Beispiel, dass wir Menschen eigentlich alle daherkommen, ist der Glaube im Mittelalter, dass der Mensch und sein Planet, die Erde, im Mittelpunkt sind und dass alles um die Erde herumkreist, einschließlich der Sonne. Ja, Kopernikus und Galileo hatten die größten Probleme, das richtig zu stellen, denn wir Menschen denken, wir sind wirklich der Mittelpunkt des Universums. Und heute ist das nicht viel anders. Man muss kein Geozentriker sein, um nach der Ideologie des Egozentrikers zu leben, der glaubt, es gibt einen Gott und der bin ich. Ich bestimme. Und ihr könnt euch sicherlich alle möglichen Menschen aus der Politik, im Weltgeschehen vorstellen, die nach dieser Ideologie leben. Aber lasst uns dort nicht hingehen, lasst uns bei uns bleiben. Bei uns als die, die sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, oder vielleicht auch bei dir, der du sagst, ich kenne das noch nicht so mit dem christlichen Glauben, erzähl mir mal mehr davon. Wie ist das mit dem, es gibt einen Gott und der bin nicht ich? Die praktische Anwendung dieses Satzes ist leicht zu erraten. Der Egozentriker lebt nach der Devise, ich kann mit meinem Leben machen, was ich will. Und auch wir, die wir sagen, dass wir an Gott glauben und ihm gehorchen, sind nicht ganz frei davon. Selbst wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben und wenn wir beten, sagen wir Herr Jesus, um zu sagen, du bist der Herr, du bist der Chef, du bist der Boss, gibt es oft so ein paar Bereiche in unserem Leben, wo wir sagen, ja, da will ich aber, da hast du mir nichts reinzureden, Jesus. Das ist alles für dich hier, mein Leben, aber hier so ein paar Bereiche, da will ich entscheiden. Da gibt es ganz unterschiedliche Bereiche, in denen wir selber bestimmen wollen, statt Gott als unseren Gott bestimmen zu lassen. Ne? Häufig geht es um das liebe Geld, mein Geld gehört mir. Oder in der Partnerwahl, ich bin verliebt und ich werde diese Person heiraten, egal ob sie ein Christ ist oder nicht. Wenn es um Mission oder den vollzeitlichen Dienst geht, in Peru habe ich immer wieder von Eltern gehört, die ihren Kindern, christlichen Eltern, die ihren Kindern gesagt haben, du kannst dir jeden Beruf aussuchen und wir helfen dir auch bezahlen für eine Ausbildung. Aber bitte nicht Missionar und nicht Pastor. Denn da musst du von Spenden leben und meine Enkelkinder werden ganz weit weg aufgezogen werden. Also kein Missionar und kein Pastor. Ja, egal was der Bereich ist, wo es dir schwerfällt, Gott wirklich Gott sein zu lassen und Gott bestimmen zu lassen. Wir gehören Gott, wir sind Gottes Schöpfung, wir sind sein Eigentum und deswegen darf Gott bestimmen. So einfach und doch so schwer. Dein Gott und ich bin es nicht. Es gibt viele Götzen, falsche Götter, denen wir dienen, statt dem einzigen wahren Gott zu dienen. Es gibt einen Gott, ja, aber da sind doch noch so andere Optionen. Vor Jahrhunderten hießen diese Götter Baal, Aschera, Zeus, Artemis, Apollo, Aphrodite, Poseidon und wie sie alle heißen. Ja, auch heute noch verehren Menschen in Peru Lebewesen und Gegenstände und gewisse Orte, die nicht Gott sind und die deswegen nicht verdient haben, verehrt zu werden. Weil es nur einen Gott gibt, der alles andere geschaffen hat und deswegen alles andere ihm untertan sein sollte. Ihm allein gebührt die Ehre. Und ja, alles andere ist Götzendienst. Es gibt einen Gott und dieser Gott verdient unsere Verehrung, unser Lob, unsere Hingabe, unsere Begeisterung vor allem anderen, was existiert. Denn nur er ist Gott. Es gibt nicht mehrere, es gibt nur einen wahren Gott. Ich muss zugeben, dass ich mich und meine Zeit manchmal mit anderen Dingen fülle, die mich begeistern. Wo ich mich Dingen oder Aktivitäten hingebe, wie viel Zeit verbringe ich zum Beispiel in meinen sozialen Netzwerken oder allein mit dieser Maschine, dieses Handy. Wenn mich so ein Außerirdischer mal so von außen der rankäme und mich so mal für ein paar Tage beobachten würde, ohne dass ich das merke, welche Meinung würde der wohl, welche anthropologische Meinung würde der wohl von mir haben? Der würde wahrscheinlich meine Religion interpretieren, ja, die haben da so Aktivitäten, wo sie sich mit mehreren Leuten sonntagmorgens treffen und dann nochmal unter der Woche. Aber so das zentrale Element seines Lebens scheint dieses rechteckige Metallteil zu sein. Weil das ist immer dabei, Tag und Nacht und ist ständig in Benutzung. Handy ist ein tolles Werkzeug, aber bei mir kann das auch manchmal mehr zu mehr werden. Und dann wird es ungesund. Wenn ich dann nachschauen will, welche Nachricht ich bekomme, während ich die Bibel lese, dann ist es schon lächerlich, oder? Aber ich habe es gemacht. Ich versuche das jetzt abzustellen, aber ja, vielleicht eine physische Bibel, eine Papierbibel aus toten Bäumen. Handys sind tolle Werkzeuge. Gott hat sie uns gegeben als der Geber aller guten Gaben. Aber er ist der Geber. Er. Ihm gebührt alle Ehre. Ich habe auch Aktivitäten in meinem Leben, die mich total begeistern. Da bin ich aus dem Häuschen. Und diese Aktivitäten, die erfüllen mich so, die geben mir so viel Freude. Ein Beispiel, seit vielen Jahren habe ich immer wieder mal gesagt, wenn ich nicht mehr unterrichten kann, dann will ich nicht mehr leben. Wenn ich nicht mehr unterrichten kann, wenn ich nicht mehr lehren kann, dann will ich nicht mehr leben. Ich habe das wirklich so geglaubt für viele Jahre. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, Lehren ist auch nur eine Aktivität. Von Gott geschaffen, sehr hilfreich, nützlich, gut, aber nicht Gott. Es gibt nur einen Gott. Und Lehren ist es nicht. Ich habe ein Hobby. Könnte ich so viel Zeit mit. Manchmal tue ich das auch. Und manchmal denke ich, hätte ich vielleicht meine Zeit mit etwas anderem gefüllt, wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Aber dieses Hobby, das gibt mir viel Freude. Und Gott hat dieses Hobby gemacht und es ist wunderschön. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass dieses Hobby versucht, Gott in meinem Leben zu entthronen. Hast du auch solche Aktivitäten oder Personen, die dir so wichtig sind, die dir so viel geben, dass es scheint, dass das vielleicht so ein zweiter Gott in deinem Leben ist? Ich kämpfe damit als Missionar. Ich und auch nicht meine Aktivitäten oder mein Besitz. Es gibt auch viele Götzen, falsche Götter, von denen wir erwarten, dass sie unsere Bedürfnisse erfüllen. Das, was wir so brauchen, wenn wir besorgt sind, wenn wir Liebe brauchen, wenn wir Sicherheit brauchen, wenn wir Anerkennung brauchen. Worauf vertraust du, wenn es um deine Zukunft und deine Sicherheit geht, deine Absicherung? Vertraust du auf deine Versicherungen, auf dein Bankkonto, auf deine Fähigkeit, dass du schon irgendwie das Problem lösen wirst, weil das hast du ja früher auch gemacht? Oder vertraust du vor allem auf Gott und auf sein Wort, das sagt, dass niemand dich aus seiner Hand reißen kann und dass dich nichts und niemand von seiner Liebe trennen kann? Nichts und niemand. Das ist wirklich unsere Sicherheit. Das ist das Zentrale, warum wir uns sicher fühlen dürfen. Auch wenn es Kriege gibt, auch wenn vielleicht die Diagnose vom Arzt etwas Schlimmes sagt. Wir sind in Gottes Hand und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Es gibt einen Gott. Ich bin es nicht. Nur Gott kann dir wirklich Sicherheit geben, denn seine Hand ist stärker in jeder Schwierigkeit und seine Hand wird dich entweder aus der Not herausholen oder durch die Not hindurch helfen. Es gibt einen Gott und du brauchst es nicht zu sein. Woher bekommst du deinen Wert und dein Selbstwertgefühl? Besteht dein Wert aus dem, was du gelernt hast, was du kannst, deine Position im Beruf? Besteht dein Wert aus dem, was du geleistet hast, deine Errungenschaften, deine Anerkennungen? Misst du deinen Wert an der Anzahl von Likes und Followers? Oder an deinem Äußeren, so wie du aussiehst, oder deiner Sportlichkeit? Oder an deinen Beziehungen, wie sehr dich deine Freunde und deine Familie mögen, deine Popularität? All diese Dinge sind ja nicht schlecht. Sie sind ja auch von Gott geschaffen, für uns zum Erfreuen. Aber wenn wir es mal ehrlich betrachten, müssen wir zugeben, dass all diese Sachen ganz, ganz schnell verloren gehen können. Ein Unfall, eine Krankheit, eine Firmenpleite, ein Streit und das, worauf du deinen Selbstwert und deine Erfüllung gebaut hast, ist plötzlich futsch. Ich habe das bei meinem Papa gesehen, der letztes Jahr gestorben ist. Der hat sich an Jesus festgehalten. Vorletztes Jahr. Mein Schwiegervater ist letztes Jahr gestorben, nach 3 Jahren, als er bei uns gewohnt hat. Und ich habe ihn für diese 3 Jahre habe ich ihn begleitet und für ihn ein bisschen gesorgt, so viel wie ich konnte. Und er hat viel vergessen, sehr, sehr viel vergessen. Aber er hat sich an Jesus festgehalten. Und er hatte eine innere Zufriedenheit, wo man sagen konnte, selbst wenn der sich nicht mehr daran erinnert, was er gerade vor einer Minute mir gesagt hat, selbst wenn er nicht weiß, was es für ein Tag ist, selbst dann kann er sicher sein, dass nichts ihn aus der Hand Gottes reißen wird. Und dass Jesus ihm genug ist. Das hat er mir so vorgelebt. Das möchte ich nachleben. Weißt du, wie viel du wert bist? Wie viel würde jemand für dich bezahlen, wenn du sterbenskrank wärst und die Operation 100.000 Euro kosten würde und keine Versicherung das bezahlen würde, du hast das Geld auch nicht, würde jemand 100.000 Euro für deine Operation bezahlen, um dein Leben zu retten? Wie wäre es mit einer Million? Würde jemand 2 Millionen Euro bezahlen, um dein Leben zu retten? Wie viel bist du wert? Das Wert eines Menschenlebens in 6- oder 7-stelligen Eurobeträgen gemessen? Klingt lächerlich, oder? Mal eine ganz andere Frage. Wie viel ist das Leben von Jesus Christus wert? Könnt ihr da auch so einen arithmetischen Wert dazugeben? So 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen? Ja. Jesus ist Gott, ist Gottes Sohn, er ist Gott. Das heißt, Jesus ist ewig, allmächtig, ihm gehört alles, er ist alles, durch ihn wurde alles gemacht. Und wenn Jesus unendlich ist, dann heißt das auch, dass sein Wert unendlich ist. Sein Leben kann keiner bezahlen. Ist unbezahlbar, weil er Gott ist. Und Gott, der Vater, hat entschieden, dass die einzige Art und Weise, um dein Leben vor dem ewigen Tod zu retten, ist, dass er seinen Sohn für dich sterben lässt. Er hat das Leben seines eigenen Sohnes gegeben, damit du gerettet werden kannst. Wenn du möchtest. Gott zwingt keinen dazu. Das misst deinen wirklichen Wert. Das, was Gott für dich bezahlt hat, damit du einmal Jesus in die Augen schauen kannst und Jesus umarmen kannst und für ewig bei ihm sein kannst. Neues Leben, Vergebung deiner Sünden. Der Preis unbezahlbar hoch. Nur Gottes Sohn konnte es bezahlen. Und Gott hat es gemacht. Und Jesus hat es gemacht. Jesus hat freiwillig sein Leben für dich gegeben. Als du noch Sünder warst, als ich noch Sünder war, als wir Jesu Feinde waren, ist er ans Kreuz gegangen und hat gesagt, ich sterbe für dich und ich hoffe, dass du irgendwann das erkennst und mich annimmst und mir nachfolgst. Das ist dein Wert und das kann dir niemand wegnehmen. Auch nicht Dementia. Nicht Parkinson, nicht Krebs, keine Pleite. Keine Ehescheidung. Das bleibt dir. Nichts, was du tust und erreichst, gibt dir einen Wert, sondern das, was Gott bereits für dich getan hat, das gibt dir deinen wahren Wert. Ist das nicht schön? Es ist völlig verkehrt herum, weil unsere Welt denkt nicht so. Unsere Welt denkt menschlich. Unsere Welt denkt in Millionenbeträgen. Die Versicherung sagt, ja, da haben sie einen Verkehrsunfall verursacht, jetzt müssen sie Schadensersatz zahlen, so und so viele Millionen. So denkt die Welt. Gott steht weiter drüber. Und doch ist er hier bei uns, weil er sich für dich interessiert, weil er eine persönliche Beziehung zu dir haben möchte, weil er dich liebt. Was sind wir Menschen schon? Wir Menschlein. Die Bibel antwortet auf diese Frage so poetisch wie ernüchternd. 1. Petrus 1,24. Ihr wisst ja, alle Menschen sind vergänglich wie das Gras. Mit all ihrer Herrlichkeit geht es ihnen wie den Blumen auf der Wiese. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Was sind wir schon, dass Gott sich für uns interessiert? Wir sind Sünder, gerettet allein durch Gottes Gnade. Wir Menschlein in unseren Sünden, was sind wir schon? Und die Bibel antwortet wieder auf diese Frage, so auf gut deutsche Art, ehrlich und direkt. Hiob 25,6, bitte erschreckt nicht und seid ärgerlich. Es steht in der Bibel, Neues Leben übersetzt. Wie viel niedriger sind dagegen die Menschen? Sie sind nur arme Würmchen, kleine Maden. Hab nicht ich gesagt. Es gibt einen Gott. Und ich bin es nicht. Die Zusammenfassung: Wir Menschen vergehen, wir sind arme Würmchen, wir sind praktisch nichts. Und wenn wir uns die Größe des Weltalls vorstellen, müssen wir sagen, stimmt. Kleiner als ein Sandkörnchen. Aber es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott und der überragt uns unendlich. Nicht nur in Größe und Stärke und Macht und Weisheit. Er überragt uns auch in wie viel Liebe er für uns hat. Galater 4, 5 bis 6. Gott sandte seinen Sohn, um uns freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Wir, die Sünder, wir, die Maden, wir das Nichts. Er will uns als seine Kinder. Was für ein Gott. Vers 6. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, die Jesus nachfolgen, die an Jesus glauben, dass er für deine Sünden gestorben ist, seid ihr zu Gottes Kindern geworden. Weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun der Vater dürft. Papa. Keine Religion auf der Welt erlaubt das. Nur die des wahren Gottes, der so weit über uns steht und doch so nah zu uns kommt, in uns wohnt durch seinen Heiligen Geist. Wo gibt es denn sowas? Das ist unser Gott. Das kann sich keiner ausgedacht haben. Und Johannes 15, 15, Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, zu euch, ich nenne euch nicht mehr Diener, ihr seid jetzt meine Freunde. Du bist Freund von Jesus. Jesus ist dein Freund, der immer für dich da ist, der dich immer begleitet, der immer dein Bestes will. Und so brauche ich keine guten Werke zu tun, um mir Gottes Liebe und Vergebung zu verdienen. Ich habe seine volle Liebe, ich habe seine volle Vergebung schon. Die hat er mir bereits geschenkt durch Jesus Christus, als er am Kreuz starb. Ich muss nichts leisten, damit ich etwas wert bin. Gott, die wichtigste Person im Universum, hat mich schon als wert erachtet und hat dich als wert erachtet. So wertvoll, dass er für dich starb und sein Leben gab. Und er sagt zu dir, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist mein geliebtes Kind. Ich möchte meinem Freund Jesus nachfolgen, weil ich weiß, dass er das Beste für mich im Sinn hat. Auch wenn ich es manchmal nicht verstehe. Diese Jahre, wo ich nicht viel lehren konnte, wo viel im geistlichen Dienst nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch in diesen Jahren will ich Jesus nachfolgen, wenn die Sachen nicht so laufen, wie ich mir das erhofft habe. Weil er das Beste für mich im Sinn hat, auch wenn ich es manchmal nicht verstehe. Und manchmal, wenn es nicht einfach ist. Gott hat uns nicht versprochen, dass es einfach sein wird, in dieser sündigen Welt zu leben. Aber Jesus ist mein bester Freund. Und dem kann ich voll vertrauen. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Das ist ein Herzstück unseres christlichen Glaubens. Klingt echt simpel, aber hat viel Power. Kann viel in unserem Leben verändern. Und das wünsche ich mir, dass das auch unser Slogan ist. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Und so wollen wir auch leben. Heute, in der nächsten Woche und von hier aus.